Markus 2, 1 bis 12, ein ganz bekannter Text. Die Überschrift, die Heilung eines Gelähmten und die Vollmacht zur Sündenvergebung. Es geht hier um Jesus. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und er sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu den Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu den Gelähmten: Und ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor allen Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen.
Und habe mir heute vorgenommen, das Thema Freundschaft mal mit euch zu bewegen. Diese Geschichte ist ja unglaublich bekannt. Also Kindergottesdienst, Sonntagsschulzeiten, rauf und runter. Und vielleicht ist dem einen oder anderen so gegangen, dass, wow, die Geschichte, die kenne ich ja schon, 100 Predigten drüber gehört. Und ich möchte sie heute mal von einem anderen Blickwinkel mit euch betrachten. Und deswegen habe ich diese Matte da mitgebracht. Was es damit auf sich hat, da komme ich gleich drauf zu. Es ist also nicht jetzt aus meinem Campingurlaub, sondern sie hat mit der Predigt zu tun. Gut, Aristoteles hat einmal gesagt: Ohne Freunde möchte niemand leben, selbst wenn er alle guten Dinge des Lebens hätte. Und ich glaube, viele von euch können das nachvollziehen oder aus eigener Erfahrung. Freunde zu haben, Menschen zu haben, mit denen man das Leben teilt, also wirklich teilt, die uns besser kennen als manch andere Menschen, das ist so unglaublich wertvoll und gut und wichtig, gerade wenn man durch schwere Zeiten geht. Da zählt alles Geld nichts mehr, oder wenn man im Krankenhaus liegt oder krank ist, ist das alles Nebensache. Aber wenn man Menschen hat, die an der Seite bleiben und die sagen: Ich bleib bei dir und ich weiß, geh mit dir diesen Weg. Ja, ich halte das aus mit dir, ich weine mit dir. Das ist unglaublich wichtig und bereichernd. Aber was ist denn eigentlich ein Freund? Wenn ich jetzt so in die Runde frage, was ist für euch ein Freund, kennen wahrscheinlich so viele unterschiedliche Statements, wie wir hier Menschen sind. Für mich ist ein Freund das und das und das und das. Ich möchte es mal für mich einfach formulieren. Für mich ist ein Freund, mit dem ich nicht nur über Fußball und Autos reden kann und Hobbys, sondern jemand, der nach kurzer Zeit merkt, der entdeckt, was mich gerade beschäftigt und danach fragt oder das wissen will oder noch tiefer einsteigen will. Und eine der schönsten biblischen Geschichten über Freundschaft ist eben diese, die wir gerade gehört haben, aus dem Markus-Evangelium im zweiten Kapitel. Diese Geschichte von dem gelähmten Mann und seinen Freunden. Und ich nehme euch mal mit hinein, noch einmal in diese Geschichte und deswegen auch diese Matte. Und stellt euch mal vor, da liegt nun dieser Mensch, dieser gelähmte Mann. Den ganzen Tag muss er auf dieser Matratze liegen. An vielen Stellen unterschiedlicher Übersetzungen wird sie einfach nur Matte genannt. Die Matte, die er sein Leben verbringt. Im Grunde spielt sich sein ganzes Leben auf diesen wenigen Quadratmeter, wenn überhaupt, vielleicht gerade einen Quadratmeter ab. Mehr hat er nicht. Da muss er gefüttert werden. Mit dieser Matte wird er getragen von A nach B. Da wird er vielleicht auch gewaschen und umgezogen. Alles auf dieser Matte. aus medizinischer Sicht nichts zu machen, weil gelähmt bleibt gelähmt. Und das hat es zumindest zur damaligen Zeit mit sich gebracht, dass dem Mann nichts anderes übrig blieb, als zu betteln, sich irgendwo hinzulegen und darauf zu warten, dass es immer wieder Menschen gibt, so ein paar Münzen hinwerfen, Mitleid haben und ihm damit praktisch ermöglichen, dass er vielleicht auch sein Essen hat. Also er ist davon abhängig, dass Menschen ihm etwas geben, dass sie ihn tragen, dass sie ihn versorgen. Der Mann hat also kaum Geld, von Einfluss schon gar keine Rede. Er hat ziemlich sicher keine eigene Familie, Frau und Kinder und damit auch keine große Zukunft. Aber eines hat er. Er hat Freunde. Er hat Freunde. Und zwar ganz erstaunliche Freunde. Und diese Geschichte wäre uns heute nicht überliefert, wenn es damals nicht diese Freunde gegeben hätte. Dann wäre die Geschichte gar nicht aufgenommen worden. Weil diese Freunde waren es, die diesen Menschen, diesen Gelähmten zu Jesus gebracht haben. Und zwar, so hat es ja die Geschichte erzählt, nicht einfach durch die Tür, es war zu voll, jeder wollte Jesus hören und da war kein Durchkommen. Was tun die Freunde? Gehen einfach mal aufs Dach, decken das Dach ab und lassen ihren Freund runter. Eigentlich unglaublich, unglaublich. Sachbeschädigung, könnte man fast sagen. Dach abdecken, runterlassen. Und dann lassen sie ihn da runter und Jesus heilt ihn und er geht auf eigenen Füßen aus dem Haus und zieht mit seinen Freunden von dannen. Ihr Lieben, diese Freundschaft war nicht einfach zufällig entstanden. Menschen mit solch einer starken Behinderung und in dieser Zeit hatten gar keine Chance, dass sich rein zufällig Freundschaften ergeben hatten. Da war die Welt der Antike auch durchaus grausam. Man weiß von den alten Griechen, dass sie Menschen mit Behinderungen auch immer wieder umbrachten, Kinder, dass sie nicht lebenswert waren. Und in Israel litt dieser Mann auf der Matte noch unter etwas ganz anderem. Da herrschte nämlich auch die Meinung, dass Menschen, die in irgendeiner Form krank sind oder eine körperliche Behinderung hatten, naja, im Grunde eigentlich ja wahrscheinlich Schuld auf sich geladen haben. Deswegen sind sie so krank. Ein Sachverhalt, den man heute auch immer mal wieder hört. Wenn sich nichts bewegt, wenn Menschen nicht heil werden, gibt es immer wieder auch Christen, die sagen, du, guck doch mal, da liegt vielleicht Schuld in deinem Leben vor und vielleicht wirst du deswegen nicht gesund. Grausam ist das. Das mag ja ein Aspekt sein, der dann irgendwann ein bisschen mit einfließt, aber es daran festzumachen, bringt Menschen oft in eine viel schlimmere Lage noch, weil sie suchen und suchen, ich habe alles bereinigt und es tut sich nichts. Wir kennen das aus einem anderen Zusammenhang, Johannes 9, da war so ein blinder Mann und die Jünger fragen Jesus, sag mal, wer hat denn da gesündigt? Er selber oder seine Eltern? Das war genau dieser Gedanke. Da muss der Schuld vorliegen, wenn jemand so ein Schicksal zu tragen hat. Nein, diese Freundschaft war nicht rein zufällig entstanden. Trotz aller Ausgrenzungen, trotz aller Unannehmlichkeiten und finanziellen Druck, einem großen Aufwand an Zeit und Kraft, haben diese Männer sich damals entschlossen, Freunde zu werden. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn es um Freundschaften geht. In der Regel geraten wir nicht zufällig in Freundschaften hinein oder in eine engere Gemeinschaft innerhalb einer Gruppe. Da hilft alles Abwarten und Tee trinken nichts. Nein, wir müssen uns entscheiden. Regel Nummer 1 für tiefe Freundschaften, so beschreibt es einmal der Psychologe Alan McGuinness, klingt eigentlich ganz einfach, räumen Sie Ihren Beziehungen oberste Prioritäten ein. Räumen Sie Ihrer Beziehungen oberste Priorität ein. Wir neigen ja dazu, in der Regel Unmengen Zeit und Geld, Kraft in unsere Arbeit zu stecken, um Geld zu verdienen, um erfolgreich zu sein. Anstatt unsere Zeit mit das Wertvollste, was wir ja auf Erden haben, in das zu investieren, für das wir eigentlich geschaffen wurden, nämlich in Gemeinschaft untereinander. Und ich habe festgestellt, was mich persönlich immer wieder aufhält oder daran hindert, in eine tiefe Verbindung mit Menschen zu kommen, ist oft mein zu voller Terminkalender und mein zu hohes Lebenstempo. Für eine gute Freundschaft aber braucht es Zeit. Manchmal auch Ruhe. Wo ich nur auf dem Sprung bin, erlebe ich nicht wirklich tiefe Gemeinschaft. Ich höre auch nicht richtig zu, wenn ich nur in Eile bin. Und ich kann auch nicht wirklich von etwas betroffen sein oder mich mitfreuen, wenn ich eben mal da bin und gleich wieder weg. Und ich glaube, Menschen haben ganz sensible Antennen dafür, ob ich jemand bin, der jetzt wirklich ganz da ist, präsent ist, der wirklich Interesse hat an ihrem Leben oder ob ich eigentlich schon mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken raus zur Tür bin in der Arbeit. Und das ist oft ein Hinderungsgrund, wenn wir das signalisieren. Eigentlich bin ich gar nicht da. Wenn uns also gute Freunde fehlen, und ich habe festgestellt, auch unter uns Christen ist das keine Seltenheit in den Gemeinden, echte Freunde, Freundschaften zu haben, dann möglicherweise aus dem einfachen Grund, die Gemeinschaft mit anderen hat für uns einen nicht allzu hohen Stellenwert im Leben. Wir räumen ihr nicht die entsprechende Priorität in unserem Leben ein. Wir entscheiden uns nicht wirklich dafür. Aber es ist ja so, du und ich, wir können diese Matte eines anderen nicht wirklich tragen, wenn wir keine Augen, keinen Blick, keine Zeit für den anderen haben. Aber es geht ja nicht nur um die Matte der anderen. Ich habe ja selbst auch meine Matte. Die Matte steht sinnbildlich für Zerbrochenheit in meinem Leben, für Unvollkommenheit, für Schwächen. Sie steht für das, was in meinem Leben oder bei mir nicht ganz normal ist. Wo ich meine Schwäche habe, wo ich meine liebe Not habe. Nun, wer anfängt, seine Matte zu zeigen, und das hat sicher der ein oder andere von euch auch schon erfahren, der macht sich verletzlich. Denn der andere bekommt ja schließlich einen Einblick in meine Not, in meine Schwäche und in manche meiner Unvollkommenheiten. Und damit hat er mich ja in gewisser Weise in der Hand und kann, wenn er möchte, mich samt meiner Matte fallen lassen. Und das ist in der Regel eine sehr schmerzliche Angelegenheit, von Menschen fallen gelassen zu werden, auf der eigenen Matte. Tut enorm weh, besonders in der Gemeinde. Die Geschichte der fünf Freunde von damals macht mir deutlich, nur wenn ich anderen erlaube, meine Matten, meine Schwächen sehen zu dürfen, wenn ich von anderen Hilfe annehme, oder aber auch anderen meine Hilfe anbiete, kann daraus eine wirklich tiefe und freundschaftliche Verbundenheit entstehen. Und am Ende immer wieder auch Heilung. Es geht also nicht ohne Risiko. Aber wie es oft so ist, wir halten viel lieber mit unserer Matte, mit unseren Schwächen hinter dem Berg. Keiner soll, keiner darf sie sehen. Vielleicht ist unsere Schwäche die, dass wir anderen nicht vertrauen können. Wir müssen alles kontrollieren. Vielleicht ist unsere Not die Angst. Wir schauen zwar Filme an, in denen es um Mut und Tapferkeit geht, aber Tatsache ist, dass wir immer noch feuchte Hände bekommen, wenn wir mit unserem eigenen Vater oder mit unserer Schwiegermutter oder mit unserem Chef Klartext reden müssen. Vielleicht ist unsere Schwäche unser Temperament, dass wir nicht entzügeln können. Wir gehen auf andere los, vielleicht nur verbal, die wir ja eigentlich mögen, vielleicht sogar lieben, und machen sie verbal fertig. Vielleicht sind wir ja schon jahrelang als Christen unterwegs in der Gemeinde, wir kennen uns aus, aber aus Scham heraus bringen wir es nicht fertig, dem anderen einmal mitzuteilen, dass es in meinem eigenen Leben gerade drunter und drüber geht und nicht mehr ein- noch ausweist. Und aus Angst heraus, dass dieses Bild, das andere von mir haben, zusammenbrechen könnte, halten wir hinter dem Berg und wahren die Fassade. Nein, das will ich nicht, dass die Geschwister irgendein anderes Bild von mir bekommen. Und deshalb halten wir hinter dem Berg mit unserer Matte bis zum bitteren Ende, bis es vielleicht am Ende doch rauskommt und alle ganz erstaunt sind. Und ich glaube, das ist eine große Not, weil viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, Mattenmanagement zu betreiben. Sie tun so, als hätten sie keine Schwächen. Und da stecken sie unglaublich viel Kraft rein, damit ja ihre Defizite nicht rauskommen, damit ja keiner ihre Schwächen sieht. Und wenn man sie fragt, wie es denn geht, dann hört man vielleicht ein, ganz gut oder passt schon, alles gut. Von wegen. Innerlich schaut es in vielen Fällen ganz anders aus. Ist schon eine ganze Weile her, da saß ich wieder mal, ich hatte das damals in regelmäßigen Abständen gemacht, in der Selbsthilfegruppe der Gemeinde. Wir hatten eine 12-Schritte- oder haben immer noch eine 12-Schritte-Gruppe in der Kirchengemeinde. Und als ich an jenem Abend in dieser Gruppe saß, ging es genau um dieses Thema. Nämlich, wer darf, wer soll meine Matte sehen? Wem vertraue ich eigentlich meine Nöte, meine Probleme an? Der Mensch, der das darf, den nennt man dort in dieser Gruppe Sponsor oder Förderer. Ein Sponsor ist kein Arzt, kein Therapeut, auch kein Sozialarbeiter, sondern es ist ein Mensch, der vielleicht die gleiche Not hat wie ich, aber dem ich davon erzählen kann und dem ich nachts rausklingeln kann und dem ich sage, mich holt das gerade wieder ein. Der mit mir das zusammenträgt, dem ich von meiner Matte erzählen kann. Und warum ist das so wichtig? Ich glaube, es ist deswegen so wichtig, damit das Ganze auch immer wieder oder zum ersten Mal ans Licht kommt. Weil ich glaube, manches, was erst ans Licht kommt, kann auch erst heil werden, kann bereinigt werden, kann auf den Weg der Heilung gebracht werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde ist, in den Hauskreisen, in den Gemeindekreisen, ob ihr da so eine Mattengemeinschaft pflegt, ob das möglich ist, indem ihr offen von euren Schwächen berichten könnt. Mir ist aufgefallen, wir reden in unseren Gemeinden ganz oft über etwas, über die Gemeinde. Wir reden über den Bibeltext. Wir reden über die Mitgliedversammlung, die hinter uns liegt oder die vor uns liegt. Oder wir reden über jemanden, über die Gemeindeleitung, die das mal wieder nicht so richtig organisiert hat, über den Pastor, was er sich geleistet hat. Wir reden so oft über etwas, anstatt einfach mal bei uns zu bleiben, bei mir zu bleiben. Davon zu erzählen, wo ich gerade stehe, ganz persönlich und nicht der andere. Und dass doch da mal wieder geguckt werden müsste. Sondern hier stehe ich, so geht es mir gerade. Das bin ich, das macht mich aus. Was frustriert mich, was ärgert mich, was beschäftigt mich? Keine Frage, auf unsere Matten sind wir alle nicht stolz. Und deswegen verbergen wir sie auch ganz gerne. Vielleicht auch deshalb, weil wir Angst haben, dass andere Menschen sich dann von uns distanzieren würden, wenn sie plötzlich merken, wow, da geht es ja drunter und drüber oder der kriegt ja sein Leben gerade überhaupt nicht auf die Reihe. Aber liebe Geschwister, haben wir uns jemals darüber Gedanken gemacht, dass gerade unsere Matten, unsere Schwächen, Anknüpfungspunkte für tiefergehende Beziehungen sein können und immer wieder sind. In einer Klinik wurde eine Gruppentherapie angesetzt. Die Patienten waren auch ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und Lebensproblemen dort, unter ihnen Erich, so will ich ihn einmal nennen. Erich war Pfarrer und seine Matte war die Sexsucht. Und als Erich das erste Mal in der Runde sitzt, schafft er es nicht, die anderen in der Runde im Kreis, die anderen ins Gesicht zu schauen. Die Scham war so groß. Schau die anderen an, sagt da sein Therapeut. Ich kann nicht, sagt Erich, ich schäme mich so. Aber der Therapeut lässt nicht locker. Schau die anderen an, sagt er nochmal. Ich möchte, dass du in die Augen derer siehst, die dir gerade zugehört haben. Und da hebt Erich langsam seinen Kopf und blickt in die Augen der anderen. Und was er sieht, sind Tränen. Jeder von ihnen kannte diesen Schmerz, den Erich gerade durchlitten hatte. Und keiner verurteilte ihn. Keiner gab ihm zu verstehen, dass er sich schämen soll, was ihm einfällt. Und er als Pfarrer sowieso. Und da spürt Erich eine tiefe Anteilnahme von wildfremden Menschen, denen er vorher nie begegnet war. Und so eine echte Verbindung. Und er spürt und erlebt, dass er zum ersten Mal in seinem Leben mit dieser seiner Zerbrochenheit nicht allein ist mit dieser Zerbrochenheit, die ihn so lange gelähmt hat. Und endlich hat er ein paar Menschen Einblick in seine Not gegeben. Und es kam dazu, dass sie sich entschieden hatten, Freunde zu werden. Ihr Lieben, unsere Schwächen sind Anknüpfungspunkte für tiefer gehende Beziehungen. Und ich möchte dich einmal fragen, wer trägt von Zeit zu Zeit deine Matte? Wem zeigst du deine Schwächen, deine Unvollkommenheit? Zu wem kannst du gehen, dass er für dich betet? Oder betreibst du immer noch ein Mattenmanagement um dich herum? Wer hat Einblick in deine Zerbrochenheit? Und ich glaube, wer echte und tiefe Gemeinschaft erleben will, auch wo Gemeinden sich danach sehnen, nach tiefer Gemeinschaft, der muss sich zuallererst trauen, selbst Schwächen zu zeigen. Vielleicht sind das die Sorgen um die Kinder, weil ein Kind sich so ganz anders entwickelt, wie man sich das als Eltern gedacht hatte und ganz andere Wege geht. Vielleicht ist es die Angst um den Job, dass man arbeitslos wird. Vielleicht ist es die Angst darum, dass die Krankheit zurückkommt, von der man vor einem Jahr geheilt wurde. Es raten nicht nur Psychologen. Das ist eine Erfahrung, die ihr sicher auch schon selber gemacht habt. Echte Freundschaft beginnt da, wo ich dem anderen eben nicht nur meine Schokoladenseite und meine aufgeräumte Wohnung zeige, sondern dort, wo er auch meine unaufgeräumte Wohnung sehen darf. Und ich ihm damit ja ein Stück weit signalisiere, ich vertraue dir. Das ist auch meine Matte, dass ich zu Hause vielleicht nicht so zurechtkomme. Ich möchte mit dir mehr teilen als nur ein paar Sätze übers Wetter und über das Hobby. Und ich bin der festen Überzeugung, wer einen anderen auf seine Matte einlegt, also mitten in sein prall gefülltes Leben mit all den Höhen und Tiefen und Schwächen und Nöten, nimmt ein Leben vielleicht, wo es gerade drunter und drüber geht, der bietet ihm eigentlich eine echte Freundschaft an. Und ich glaube, die Not in vielen unserer Gemeinden ist immer wieder die, dass es Menschen in unseren Reihen gibt, die über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte Mattenmanagement betrieben haben und darunter eigentlich leiden, dass sie in der Gemeinde nicht so sein dürfen, wie sie eigentlich sind, weil sie vielleicht Angst davor haben, dass sie an Anerkennung leiden, dass andere damit nicht umgehen können. Und ich frage dich, gehörst du vielleicht auch dazu, deine Schwäche jemandem zu zeigen, deine Not, dein Versagen? Und was das Ganze ja immer noch verschärft, ist, es ist ansteckend. Matten verstecken ist ansteckend. Am Ende gibt es nämlich nur Sieger in der Gemeinde, zumindest scheinbar. Und Menschen, das ist meine Erfahrung, die am Anfang frisch in die Gemeinde kamen und ihre Matte noch gezeigt haben mit all ihren Schwächen, fangen irgendwann an, auch zu kaschieren und die Fassade zu wahren, weil sie den Eindruck haben, sie sind die Einzigen hier, die noch eine Matte haben. Alle anderen, da läuft das perfekt. Die haben keine Probleme im Leben. Und dann fangen sie auch an, alles gut. Und am Ende haben wir vielleicht eine große Gemeinschaft von Scheinheiligen, wo uns gerade als Freikirchen doch das Offene, das Familiäre so wichtig war oder noch ist. Unsere Matten sind Anknüpfungspunkte für tiefergehende Beziehungen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist auch meine eigene Erfahrung. Sie führen weg von der Oberflächlichkeit in der wir uns oft bewegen, hin zu ganz tiefer Verbundenheit. Und das ist doch eigentlich etwas, nach dem wir uns alle sehnen. So ein tiefes Bedürfnis, eine echte Verbundenheit mit anderen Menschen zu erleben, zu merken, wir sind uns so nah. Ich muss doch nichts kaschieren. Da kann ich echt sein, da kann ich wahrhaftig sein. Und es ist ja auch so etwas Befreiendes. Und ich bin der festen Überzeugung, ein Weg, auf dem Gott immer wieder auch Heilung und Befreiung bewirken möchte, ist der Weg über die Mattengemeinschaft. Also nicht irgendeiner Mattengemeinschaft, sondern der Gemeinschaft, in der es zu einer Begegnung mit Jesus kommt, wie in unserer Geschichte. Die Freunde haben sich damals gefragt, wie können wir unserem Freund helfen? Und ihnen war irgendwann ziemlich klar geworden, wir müssen ihn zu Jesus bringen. Und das ist es, was Freunde neben vielem anderen an Guten eben auch tun. Den anderen immer wieder Jesus vor Augen führen. Ihn im Glauben unterstützen, ihn tragen, den Glauben mit ihm teilen, für ihn glauben, wo er vielleicht gerade nicht mehr glauben kann. Für ihn beten, wo er nicht mehr beten kann. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen, wie groß ihr Glauben war, heißt es da in unserer Geschichte. In dieser Geschichte geht es nicht in erster Linie um den Glauben des Kranken, wie in vielen anderen Geschichten. In dieser Geschichte geht es um den Glauben der Freunde. Und ich denke, uns ist oft nicht klar, was der Glaube und das Gebet eines Menschen für einen anderen bewirken kann und ausrichten kann. Was er ermöglichen kann an Positivem oder was er auch an Negativem verhindern kann. Und deswegen ist dieses Angebot, das er hier auch in der Gemeinde pflegt, im Anschluss des Gottesdienstes für euch beten zu lassen, eine ganz, ganz wertvolle Sache. Ich lade ein dazu, das auch anzunehmen. Sei mutig und zeig deine Matte, auf der du gerade sitzt. Und erlebe, wie Gott dir hilft, wie er dir Kraft schenkt, wie er dir Hoffnung schenkt, wie er dich tröstet, wie er dich befreit. Da sind Menschen, die mit dir oder für dich glauben und für dich beten. Aber das gehört auch dazu, in einer Mattengemeinschaft zu leben, die Matte eines anderen zu tragen, das ist nicht einfach. Machen wir uns nichts vor. Weil die Matten, die wir manchmal zu sehen bekommen, echt sehr herausfordernd sein können. Manchmal auch erschreckend. Und da gibt es auch immer wieder ein Dach aus Angst oder Konflikten, durch das man erstmal durchbrechen muss. Aber ich glaube, wer es einmal geschafft hat, so eine Gemeinschaft von Mattensitzern zu finden, Menschen, die ihre Matte zeigen, der möchte am Ende nicht ohne diese Gemeinschaft mehr leben. Und ich glaube, das ist auch, was Gemeinden bis heute anziehend macht, wenn Menschen mit ihrer Matte, die sie durch die Tür hier reinschleifen, erstmal hier sitzen dürfen und merken, hier darf ich meine Matte zeigen. Hier darf ich so sein, wie ich bin, mit meiner Schwäche, mit allem, was ich mitbringe, mit meiner Not. Und hier habe ich nicht das Gefühl, bei den anderen läuft alles rund und ich bin der Einzige, der hier Probleme hat. Weil auch das ist wiederum ansteckend. Eine Gemeinschaft, wo man seine Matte zeigen kann, hat einen hohen Ansteckungswert. Und in dieser Gemeinschaft findet man Zuspruch und findet man Ermutigung. Dort wird Vergebung erlebt und gelebt. Und in solcher Gemeinschaft findet man immer wieder auch Heilung an Geist, Seele und Leib. Und in so einer Gemeinschaft empfindet man auch eine tiefe Verbundenheit und Trost und Hoffnung. Und in so einer Gemeinschaft zeigt sich vor allem Jesus, da wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Also nicht im Sinne eines Lippenbekenntnisses, sondern im Sinne einer Mattengemeinschaft im Namen Jesu zusammenzukommen. Da bin ich mitten unter ihnen. Jemand schrieb einmal, in einer geistlich geprägten Freundschaft ist das Hauptanliegen eine gegenseitige Liebe zu Jesus und der Wunsch, gemeinsam im Glauben zu wachsen. Das unterscheidet eine geistlich geprägte Freundschaft von anderen Beziehungen. Ich wiederhole es nochmal. In einer geistlich geprägten Freundschaft ist das Hauptanliegen eine gegenseitige Liebe zu Jesus und der Wunsch, gemeinsam im Glauben zu wachsen. Das unterscheidet eine geistlich geprägte Freundschaft von anderen Beziehungen. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich dir ganz persönlich, dass du zu so einer Mattengemeinschaft gehörst. Dass du ein Mensch bist oder zu so einem Menschen wirst, der anderen hilft, die Matte zu tragen. Dass du aber selbst auch Freunde findest oder auch schon hast, denen du deine Schwächen offen zeigen kannst und die dich mit deiner Matte tragen. Ich glaube, eine echte Mattengemeinschaft ist längst keine Selbstverständlichkeit in unseren Gemeinden. Die muss immer wieder gewollt und gesucht werden. Aber ihr Lieben, wenn, dann hat doch die Gemeinde Jesu die allerbesten Voraussetzungen dafür, dass es zu so einer offenen und ehrlichen Gemeinschaft kommen kann, wo wir uns gegenseitig unsere Matte zeigen können, wo Menschen reinkommen und erstaunt sind, was sie erleben und sich dieser Gemeinschaft anschließen. Ob du dich darauf einlässt, ich würde es dir wünschen. Amen.